noch manch Lied, noch manch Wort, noch manch Jahr an manchem Ort. Wir sind unterwegs auf dem Weg zu ihm, zu dem einen Herrn. Wer will mit uns hin? Zu dem einen Herrn. Wer will mit uns hin? Noch manch Leid, noch manch Schmerz, noch manch Freud, die schlägt im Herz. Wir sind unterwegs auf dem Weg zu ihm, zu dem einen Herrn. Wer will mit uns hin? Zu dem einen Herrn. Wer will mit uns hin? Noch manch Spott, noch manch Angst, noch manch Schuld, noch manche Chance. Wir sind unterwegs auf dem Weg zu ihm, zu dem einen Herrn. Wer will mit uns hin? Zu dem einen Herrn. Wer will mit uns hin? Nur ein Ziel, nur ein Wort, nur ein Weg, nur ein Gott. Wir sind unterwegs auf dem Weg zu ihm, zu dem einen Herrn. Wer will mit uns hin? Zu dem einen Herrn. Wer will mit uns hin?
Schönen guten Abend, Freunde. In der Zeit vor dem Jugendgottesdienst, da frage ich immer alle Leute, ob sie irgendeinen guten Witz wissen, den ich euch dann hier weitererzählen könnte. Also ich weiß nicht, woran es liegt, man hört keine guten Witze mehr. Also jedenfalls keine, die man öffentlich weitererzählen könnte. Der einzige, den ich gehört habe, ist ein Autofahrerwitz. Da sagt der Herr Schulte-Simmermeier: Herr Meier, Sie könnten Ihre Frau ruhig auch fahren lassen, die ist doch schließlich alt genug. Und dann sagt er: Ja, meine Frau schon, aber das Auto noch nicht. Naja, es war harmlos, aber ihr seht die gute Absicht, ja. Es gibt noch andere Dinge, über die wir uns freuen können, zum Beispiel die letzte Kollekte. Wir haben gesammelt für die Hörbücherei der Blindenarbeit und ihr habt 7.329 Mark und 40 Pfennig dagelassen. Ganz herzlichen Dank für diese enorme Summe. Ich habe ein begeistertes Dankschreiben bekommen von dem Leiter dieser Hörbücherei, selber ein Blinder, der sich mit großer Mühe da einen langen Brief abgetippt hat. Der hat mich auch extra gestern Abend nochmal angerufen und ich soll euch ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Es kommt selten vor, dass eine solche riesenhafte Summe gespendet wird, zumal von jungen Leuten. Nun kommt zu der Kollekte noch dazu, dass das letzte Mal wieder ein Briefumschlag dabei war mit 1000 Mark für die Aktion Brot für die Welt, sodass die ganze Kollekte 8.329 Mark waren. Applaus, Applaus! Heute geht es um Folgendes. In Serran, da ist ein Heim der Inneren Mission, wo eine Trinkerrettungsgruppe arbeitet und wo Rüstzeiten stattfinden für körper- und geistig behinderte Menschen, auch junge Menschen. Und Serran, das liegt an einem See Und es ist eines der größten Vergnügen und eine der größten Attraktionen für die Körperbehinderten dort, wenn sie auf dem See mit Kähnen rudern fahren können. Nun ist leider der Kahn, der dem Heim gehört, im letzten Sommer geklaut worden. In Seran, da fehlt ein Kahn. Und das ist der Punkt, wo wir eingreifen. Wir wollen denen so einen Kahn bezahlen. Und da zwei Kähne mehr Spaß machen als einer und da einer sowieso nur 1500 Mark kostet, habe ich gedacht, wir schaffen zwei. Und wenn dann immer noch was übrig ist, dann bezahlen wir denen noch ein paar Schlösser und ein paar Ketten, damit sie das Ding richtig fest anschließen können. Und jetzt geht's weiter mit einem Lied. Wir befinden uns ja mitten in der Friedensdekade. Das heißt, in einer Zeit, wo junge Christen besonders über den Frieden nachdenken. Wir wollen unseren Beitrag zu dem Thema jetzt liefern, nach dem Motto, wo Friedenstauben fliegen, werden Heldendenkmäler beschissen. Wir singen Lied Nummer 1.
Mit dem Spielzeug, Handgranate und dem Plastischießgewehr zielt der Bernd auf die Beate und den gelben Teddybär. Zielt der Bernd auf die Beate und den gelben Teddybär. Mit den winzigen Soldaten zieht der Karsten in den Krieg. Was da stirbt, das sind nur Feinde und er träumt den Traum vom Sieg. Was da stirbt, das sind nur Feinde und er träumt den Traum vom Sieg. Unsere Kinder lernen schießen und noch töten sie im Spaß. Um den Frieden einzuüben, spielt man Frieden, merkt euch das. Um den Frieden einzuüben, spielt man Frieden, merkt euch das. Keine Sage, ihr seid machtlos. Es wird wachsen, was ihr seht. Wenn der Knopf erst mal gedrückt ist, ist zum Frieden es zu spät. Wenn der Knopf erst mal gedrückt ist, ist zum Frieden es zu spät. Warum Kriegsspiel? Zeug verbieten, keiner wird davon zerfetzt. Aber doch zerstört es Kinder, ihre Seele wird verletzt. Aber doch zerstört es Kinder, ihre Seele wird verletzt. Mit dem Tod lässt sich nicht spaßen, Sterben ist kein Kinderspiel. Frieden schaffen ohne Waffen, gebt den Kindern dieser Ziel. Frieden schaffen ohne Waffen, gebt den Kindern dieser Ziel.
Ihr könnt gleich weiter klatschen. Wir begrüßen also unseren heutigen Gast, Volkmar Funke aus Dresden.
Warum sind die Leute so feige? Dafür gibt's doch gar keinen Grund. Ach, es sterben die blühenden Zweige und das Leben geht immer zur Neige, doch sie halten verbissen den Mund. Warum sind die Leute so träge und befreien sich nicht aus der Not? Ach, sie schlucken den Schlamm und die Schläge, und der Sargtischler kommt mit der Säge, doch sie schweigen sich durch bis zum Tod. Warum sind die Leute so fügsam und fürchten den leisesten Wind? Wie die Gärten geschmeidig und biegsam und im Leben, im Tode genügsam. Sei nicht wie die Leute, mein Kind. Am besten nichts sehen, auch nicht zu viel hören, ja, nicht zu viel sagen, niemals was schwören und nichts überstürzen, doch immer am Ball, unnötig auffallen, auf keinen Fall, ja, nicht vorangehen, auch nicht hintendrein, lieber mal schlucken, keinesfalls schreien. Und immer recht freundlich, offen und frei, doch sich nicht bekennen, Hauptsache dabei, und keinem vertrauen, der Mehrheit sich fügen. Lieber mal schweigen, im Notfalle lügen. Nie gegen den Strom schwimmen, stets auf der Hut. Ein bisschen devot sein, da lebt sich's ganz gut. Und wenn alle meckern, halt dich nicht zurück. Wenn alle klatschen, dann klatsche mit. Und wenn alle marschieren, dann marschierste halt mit. Und wenn alle krepieren, zum selben Bache kamen der Wolf, das kleine Lamm, der Wolf soff gierig oben, weit unten trank das Lamm. Der Räuber voller Gier fing gleich zu streiten an: Das Wasser trübst du mir, du dummes kleines Lamm. Ach Wolf, ich will nicht streiten, doch überlege dir, du siehst das Wasser gleiten, es fließt von dir zu mir. Und durch die Kraft geschlagen, die doch noch Wahrheit heißt, beginnt's im Wolf zu nagen, bis er das Lämmlein reißt. Hast du mich nicht betrogen vor Wochen um mein Geld? Ich bin Wolf ungelogen, erst 8 Tag auf der Welt. Dann war es halt dein Vater, ich hab ihn wohl erkannt. Und rücklings hat der Räuber das Lämmlein übermannt. Die Fabel ist gedichtet für den, der hier und heut sich nie doch andre richtet, dabei nicht Lügen scheut.
Ich möchte das Lied vom Sperling singen. Selbst während der langen Winterzeit lässt er sich nicht unterkriegen. Dem eisigen Wind, dem Regen, dem Schnee wird er nicht unterliegen. Seht, wie er springt, hört, wie er singt, dass es uns in den Ohren klingt. Und keiner ahnt, dass er nur springt, weil der Frost ihn sonst umbringt. Dass er aus Leibeskräften schreit, was uns wie schöner Singsang scheint. Seht, wie er springt, hört, wie er singt, dass es uns in den Ohren klingt. Das geht vorbei, der Frühling kommt. Nun hat es wohl geschafft. Lauwarmer Wind, Sonne, das Grün geben ihm neue Kraft. Doch weit gefehlt, was ihn nun quält, ist hunderttausendmal schlimmer. Er weiß genau, paar Tage nur, dann kommen die Zugvögel von ihrer Tour. Werden von fremden Ländern erzählen und ihn den Stubenhocker quälen. Seht, wie er springt, hört, wie er singt, dass es uns in den Ohren klingt. Vom ersten Frost machen sie sich davon, mit Kraft werden sie sich erheben. Der Sperling bleibt, er hat keine Wahl, kann nirgends anders leben. Doch er lässt sich nicht gehen, wird es durchstehen, hält etwas hoch im Lande. Mit seiner bloßen Anwesenheit bringt er uns in diese kalte Zeit. Die Hoffnung auf bessere Zeiten und dann Gewissheit, dass nichts ewig dauern kann. Seht, wie er springt, hört, wie er singt, dass es uns in den Ohren klingt. Noch eh die Hähne krähen, erproben ihre Schwingen, bevor die Nächte gehen. Die Ängste und die Sorgen, die haben sie verlacht. Sie singen uns den Morgen, den Tag schon in die Nacht. Dem Sang der Morgenvögel sei unser Leben gleich. Wir wollen uns erheben, bevor die Nacht entweicht. Wir wollen den Tag besingen, dass keiner ihn vergisst. Wir wollen Licht hinbringen, wo noch das Dunkel.
Das Katrin-Lied zum Schluss. Die Katrin ist meine Tochter.
Ich hab sie lieb, dabei ist sie noch so klein. Doch sie ist mein Töchterlein. Ich möchte es laut schreien. In der Stille danken dem, der das Wunder ließ geschehen, dich uns anvertraute. Schlaf wohl, mein Kind, draußen pfeift ein Lied der Wind, flüstert mir, wie viel es sind, die noch ohne Bett sind, Kind. Jetzt wirst du's noch nicht verstehen, doch Augen haben wir zum Sehen und ein Herz zum Helfen. Mein Kind, träum sacht, einer hält bei dir die Wacht, vor ihm besteht keine Macht, vor ihm besteht keine Macht. Er trug eine Dornenkron, erntete oft Spott und Hohn, trotzdem blieb er Sieger. Ich hab sie lieb, dabei ist sie noch so klein. Doch sie ist mein Töchterlein. Ich möchte es laut schreien. In der Stille danken dem, der das Wunder ließ geschehen, dich uns anvertraute.
Wir wollen das Lied zur Jahreslosung singen, Vertraut auf den Herrn für immer, Nummer 2.
Vielen der Glaube mit Gott. Gott
ist unwandelbar, denn er ist Gott. Seid sicher, der Herr hält sein Wort. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Die Mächtigen kommen und gehen, und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt.
Und jetzt ihr!
Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Lehrt eure Kinder das eine, das über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn stirbt, er wird nicht nur zur Erde. Gott ruft ihn zum jüngsten Gericht. Finsternis bleibt für die anderen zuletzt. Die anderen dürfen ins Licht. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels.
Liebe Freunde, von einer Postangestellten, also in Frankreich oder irgendwo war das natürlich, da wurde behauptet, sie würde heimlich die Briefe öffnen und lesen. Um ihr das Handwerk zu legen, da schreibt einer an seinen Freund folgende Zeilen. Lieber Paul, wie ich höre, öffnet und liest unser Fräulein von der Post heimlich die Briefe. Um sie zu überführen, setze ich einen Floh in den Briefumschlag. Dein Otto. Er verschloss den Brief, ohne einen Floh reinzutun, und als der Brief ankam, da war einer drin. Nun sind solche Leute, die aus Neugierde Briefe lesen und Flöhe reinsetzen, harmlos. Weniger harmlos sind solche Leute, die von Berufswegen in Briefen schnüffeln und bei den harmlosesten Äußerungen schon die Flöhe husten hören. Und wirklich gefährlich sind solche Leute, wenn sie in Briefe reingucken, wenn sie die Macht haben, den Briefschreiber hinter Gitter zu bringen. Diese Schnüffler machen uns heute ziemliche Schwierigkeiten, wenn wir die Briefe lesen, die im letzten Buch der Bibel abgedruckt sind. Zum Beispiel ist heute als Predigtext vorgeschrieben der Brief an die Gemeinde in Smyrna. Der Mann, der diesen Brief geschrieben hat, der lebte in der Verbannung. Der hieß Johannes, das war einer der 12 Jünger von Jesus. Ein Augenzeuge, die Behörden hatten ihn wegen seines Glaubens und seines Zeugnisses für Jesus auf die Insel Patmos verbannt. An einem Sonntag, das war ungefähr im Jahre 95, also am Ende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, Da bekommt Johannes von dem auferstandenen Jesus einen Auftrag. Er soll an bestimmte Christengemeinden Briefe schicken. Nun weiß ja jeder Verbannte, dass seine Post kontrolliert wird. Und damit die Kontrollorgane nicht alles von vornherein mitkriegen, da hat der Johannes die Botschaft verschlüsselt. Er spricht durch die Blume, er redet in Andeutung, er macht Anspielungen. Und wenn die Schnüffler den Brief lesen, da verstehen die fortwährend Bahnhof. Die Schwierigkeit ist bloß, dass wir heute deswegen nun auch dauernd Bahnhof verstehen, wenn wir diese Briefe lesen. Ich lese euch den Brief mal vor aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Diese Botschaft kommt von dem, der der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebt. Ich weiß, dass ihr verfolgt werdet und dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Ich kenne die üblen Nachreden, die von Leuten über euch verbreitet werden, die sich als Juden ausgeben, aber sie sind keine Juden, sondern gehören zum Satan. Habt keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang wird man euch verfolgen. Haltet durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch als Siegeszeichen ewiges Leben schenken. Wer hören kann, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Siegern wird der zweite Tod nichts anhaben. Ich denke, wir können diesen Brief nur entschlüsseln, wenn wir die Lage der Gemeinde in Smyrna kennen. Also auf nach Smyrna. Smyrna war eine Hafenstadt, eine reiche Stadt, wirtschaftlich bedeutend und hinreißend schön. Man nannte sie damals die Zierde Asiens, weil sie alle anderen Städte an Schönheit übertraf. Von einem Ende zum anderen der Stadt gingen große, breite Prachtstraßen. Die berühmteste hieß die Goldene. War nicht so ein verhusteltes Ding wie das Goldene Gässchen in Prag, sondern im Gegenteil eine große, breite, geradlinige Straße. Links und rechts standen große Tempel vom Apollo und von der Aphrodite und wie die griechischen Götter alle hießen, einer nach dem anderen. Und am Ende der Straße, wo es zum Gebirge hochgeht, etwas erhöht, als Abschluss das größte Bauwerk von allem, der Tempel des obersten Gottes, der Tempel von Zeus. Das waren Wallfahrtsorte der Gläubigen, das waren Touristenattraktionen. Das waren sensationelle Bauwerke, die jedem, der nach Smyrna kam, eindrücklich demonstrierten die Macht der griechischen Götter. Und in dieser Stadt, da lebten also auch ein paar Christen. Wo die auch ihren Fuß auf die Straße setzten, da waren sie immer dem Eindruck, dem Druck dieser heidnischen Religion ausgesetzt. Wo die auch hinsahen, sahen die ein Standbild irgendeines heidnischen Gottes stehen. Welchen Weg die auch gingen, immer stand ihnen ein Tempel der heidnischen Religion im Wege. Was die auch machten, sie standen immer der Übermacht einer fremden Weltanschauung gegenüber. Und wo sind sie heute, diese Mächte und diese Tempel? Wenn von den Tempeln überhaupt noch ein paar Reste übrig geblieben sind, da sind es ein paar jämmerliche Trümmerhaufen, wo die Straßenköter von Smyrna binkeln gehen. Und wo sind sie geblieben, die mächtigen Götter des Olymp? Die sind abgehalftert, von ihren Sesseln geflogen, aus der Mode gekommen. Im Museum fristen sie noch ein Dasein als Gipsabdruck, aber das ist alles, was von ihnen geblieben ist. Nicht mal ihre Namen sind noch bekannt. Und wenn die Amerikaner nicht die Geschmacklosigkeit besäßen, ihre Weltraumraketen ausgerechnet nach den griechischen Göttern zu benennen, da wüssten die meisten von euch überhaupt nie, wer Apollo gewesen ist und dass es eben ein griechischer Gott war. Auch den Mann, der die Geschichten dieser Götter aufgeschrieben hat, den berühmtesten Bürger von Smyrna, den Homer, den kennt heute kaum einer mehr. Homer war der größte griechische Dichter. Heute ist er bloß noch Pflichtlektüre für ein paar Gymnasiasten, die Griechisch lernen. Seine Lobeshymnen auf die griechischen Götter, die sind genauso vergessen wie diese Götter selbst. und auch ihre Anhänger sind verschwunden. Auf der ganzen weiten Erde gibt es nicht eine einzige Gemeinde noch, die den Zeus anbetet. Es gibt auf der ganzen weiten Welt nicht einen einzigen Menschen, der Zeus als Gott anbetet. Und auch im heutigen Smyrna lebt kein einziger, der das tut. Kein einziger lebt heute in Smyrna, der bei der Volkszählung in die Rubrik Religionszugehörigkeit reinschreiben würde, Zeusianer oder Zeusist oder irgend sowas. Aber über die Hälfte der Bürger von Smyrna schreiben heute in diese Rubrik rein, Christ. Die Stadt Smyrna ist heute ein Zentrum der orthodoxen Theologie und Frömmigkeit. Die Götter mit ihren Verehrern, die sind längst verschwunden. Christus und seine Gemeinde, die sind geblieben. Nach diesen Informationen, die ich euch jetzt gegeben habe, da könnt ihr vielleicht schon ein bisschen besser den ersten Satz in dem Brief verstehen. Diese Botschaft kommt von dem, der der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebt. Hier spricht Christus, der Auferstandene. Jesus gehört nicht zu denen, die eine Zeit lang da sind und dann wieder im Nebel der Geschichte verschwinden. Sein Name gehört nicht zu denen, die jahrelang in jeder Zeitung stehen und ein paar Jahre später vergessen sind, wie so viele Namen so vieler Politiker, Machthaber und Superstars. Jesus, das ist der Erste, der ist vor aller Welt, er hat die Welt geschaffen. Und er ist auch der Letzte. Wenn sie alle abgegessen haben, die Götter und die Götzen und die Systeme und die Weltanschauung, die mächtigen Erbauer gewaltiger Gedankengebäude, von beeindruckenden Prachtbauten und von erdrückenden Gefängnissen und Verbannungsorten. Wenn sie alle weg sind vom Fenster ihrer Paläste, wenn sie gestürzt sind von ihren Posten, wenn sie runter sind von ihren hohen Rössern und ihren Denkmalsockeln, wenn sie Staub sind, vergessen, verschollen, versunken, wenn die ganze Welt versunken sein wird, dann bleibt er, Jesus, er ist der Letzte. Den Göttern und den Götzen von damals und von heute, den wirst du in deinem Leben nie wieder begegnen. Aber Jesus, dem Verfasser dieses Briefes, dem wirst du noch einmal begegnen. Der steht am Ende der Weltgeschichte und am Ende der Geschichte deines Lebens. Der ist der Letzte. Der ist ewig. Das ist dein Schöpfer, dein Erhalter und das ist auch dein Richter. Weil der der Erste und weil er der Letzte ist, deswegen hat es auch damals nicht geklappt, im Jahr 33, als sie ihn gekreuzigt haben und in einem Grab verschwinden ließen. Weil er das Leben ist, ist er auferstanden vom Tod. Er lebt und seine Gemeinde lebt auch. Und er hat seiner Gemeinde versprochen, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Die Gemeinde von Smyrna ist der lebendige Beweis dafür, dass Jesus sein Wort hält. Diese Gemeinde gibt es, wie gesagt, heute noch. Damals, am Ende des ersten Jahrhunderts, da sah es nicht so aus, als ob diese Gemeinde lange leben würde. Damals vertrat man die These, wenn du Christ wirst, da hast du keine Zukunft. Denn diese Gemeinde, die wurde von allen Seiten unter Druck gesetzt. Und als Jesus, der Auferstandene, sieht, was sie mit seiner Gemeinde machen und was in Smyrna los ist, da sagt er zum Johannes, komm Johannes, setz dich hin. Jetzt schreibst du einen Brief. Ich diktiere und du schreibst. Und Jesus diktiert Johannes einen Brief. Und Johannes schreibt, diese Botschaft kommt von dem, der der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebt. Ich weiß, dass ihr verfolgt werdet und dass ihr arm seid. Aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Ich kenne die üblen Nachreden, die von Leuten über euch verbreitet werden. Ich weiß, steht hier. Das ist ja nicht so, als ob Jesus nicht Bescheid wüsste, was hier los ist. Der weiß ganz genau, was los ist auf dieser Welt. Der Teufel ist los. Und sogar Leute, die sich als fromm bezeichnen, arbeiten im Dienste des Teufels gegen die Kirche. Diejenigen, die sich damals in Smyrna als besonders fromm aufgespielt haben, das waren die Juden. In so einer reichen Handelsstadt gibt es viele reiche Juden. Und wer reich ist, der ist mächtig. Den Juden waren die Christen verhasst, weil die Christen glaubten, dass Jesus der Messias ist, der Christus, der verheißene Sohn Gottes, der Erlöser. Und das war für diese kapitalkräftigen Herren der Banken, der Reedereien und Großhandelsfirmen eine Kleinigkeit, ihre christlichen Angestellten und kleinen Zulieferer und Hafenarbeiter wirtschaftlich zu boykottieren. Die haben die eben aus ihren Betrieben rausgeschmissen. Selbstverständlich haben die nicht offen gesagt, dass sie die Christen wegen ihres Glaubens aus den Betrieben warfen. Nein, die warfen denen Unzuverlässigkeit vor oder Aufsässigkeit oder irgend sowas. Jedenfalls haben sie in wirtschaftlicher Armut gehalten. Und für jeden Christen ging es damals nur um die eine einzige Frage. Sag dich von Jesus los und dann wirst du wieder eingestellt. Dann braucht deine Frau keine Heimarbeit zu machen, dann braucht deine Kinder nicht zu hungern und so weiter. Und zu diesen armen Hungerleidern, zu denen sagt Jesus, ich weiß, dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Jesus leugnet nicht die wirtschaftliche Armut, aber er leugnet, dass materieller Reichtum die einzige Form von Reichtum ist. Mit seinem Satz, in Wirklichkeit seid ihr reich, da möchte Jesus sagen, ihr habt das tiefste Verlangen des menschlichen Herzens gestillt. Ihr habt den Hunger eurer Seele gestillt, den kein anderer euch, niemand und nirgends befriedigen kann. Ihr habt das Größte, das es gibt, was mehr wert ist als alle Schmerzen und alle Freuden dieser Welt. Ihr, meine Gemeinde, ihr habt Frieden mit Gott. Und denjenigen unter euch, die diesen Frieden mit Gott nicht haben, den möchte ich sagen, solange du diesen Frieden nicht hast, da kannst du haben, was du willst. Da wird deine Seele trotzdem verhungern. Selbst wenn du alle materiellen Bedürfnisse befriedigen könntest, Jesus sagt, was nützt es denn dem Menschen, wenn er alles hat und seine Seele dabei vor die Hunde geht? Du bekommst Frieden mit Gott, wenn du Jesus als den Herrn deines Lebens annimmst. Viele hier in dieser Kirche, die haben das schon getan. Hier sind viele, die das erlebt haben, die diesen Frieden von Gott bekommen haben und die deswegen eine Menge Ärger haben. Denn wer mit Gott Frieden schließt, gegen den macht der Teufel Krieg. Und für die unter euch, die das schon erfahren haben, für die gilt das, was Jesus hier sagt. Ich weiß, was euch bedrückt, sagt er. Ich weiß es. Das heißt, du leidest nicht aus Versehen, auch nicht übersehen und ungesehen. Und ganz egal, unter welchem Druck du stehst, Jesus hat dich nicht vergessen. Der hat dich nicht abgehakt. Und er kennt auch die Grenzen deiner Belastbarkeit. Er legt dir nicht mehr auf, als was du tragen kannst. Er sagt hier im Vers 10, 10 Tage lang, ich muss bloß mal den Vers noch suchen, ja. 10 Tage lang wird man euch verfolgen. Das heißt, es handelt sich um eine begrenzte Zeit. Der Druck, der dauert nicht ewig. Vor 14 Tagen, da hat ein Oberschüler mit mir gesprochen. Der hat zu mir gesagt, ich kann bald nicht mehr. Ich bin der einzige Christ in meiner Klasse und das seit 10 Jahren. Und die machen mich fertig mit ihren Sticheleien und mit ihren Argumenten. Was soll ich denn machen? Dem habe ich gesagt, du musst viel beten. Und du musst dich an die bestimmten Worte von Jesus klammern. Das ist zum Beispiel so ein Wort, an das du dich klammern kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich weiß, sagt Jesus. Ich weiß, du bist kein Einzelkämpfer. Du bist nicht alleine. Ich weiß, was sie mit dir machen. Ich weiß Bescheid über deine Situation. Ich weiß. Leute, das ist doch wunderbar, dass der, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der Erste und der Letzte, dass der sagt, ich weiß, wie es um dich steht. Ich kenne dich. Und wie gut Jesus Bescheid weiß, das zeigt sich schon in den nächsten Versen hier. Die Gemeinde in Smyrna, die hatte nämlich nicht nur Probleme mit den Juden, sondern die hatte vor allem Probleme mit dem Staat. Der römische Staat war eine riesige Zusammenballung von ganz unterschiedlichen Völkern, Religionen und Geistern. Und er brauchte irgendetwas, was das Ganze zusammenhält, eine staatserhaltende Idee, eine Ideologie. Und dazu eignete sich am besten die Person des Kaisers von Rom. Ihn verehrte man. Der wurde hochgejubelt. Es entstand der Personenkult, der Kaiserkult. Erst haben die Kaiser diesen Kult abgewehrt, da waren sie noch bescheiden. Dann haben sie ihn geduldet, da waren sie schon bescheuert. Später haben sie ihn anerkannt und am Schluss, da wurde der Kaiser offiziell zum Gott erklärt. Und am Ende des ersten Jahrhunderts, also genau in der Zeit, in der dieser Brief geschrieben wurde, da wurde der Kaiserkult Staatsgesetz. Jeder römische Bürger musste einmal im Jahr erscheinen, musste Weihrauch auf dem Altar des obersten Gottes opfern und den Satz sagen, der Kaiser ist Gott. Wenn er das gemacht hatte, da bekam er eine Bescheinigung über die Erfüllung seiner Staatsbürgerpflicht. Damals schrieben die ja nicht auf Papier, sondern meistens wurde das auf Tontafeln gemacht und die sind heute noch erhalten worden. Der Wortlaut zu einer Bescheinigung hieß: Wir, die Beauftragten des Kaisers, haben gesehen, dass du geopfert hast. Darunter kommt das Datum, sozusagen der Stempel und fertig. Wer diese Bescheinigung hatte, der hatte Zugang zu allen Bildungs- und Ausbildungsstätten in seinem Land. Wer sie nicht hatte, der hatte eben keine Chancen. Der hatte sich seine Zukunft verbaut. Mit dem Scheinchen, da konnte man unten am Hafen seinen Kiosk eröffnen, wieder ein Jahr lang Kekse verkaufen. Ohne den Schein, da musste man seine Fischbude eben schließen. Denn wer zum Kaiserkult nicht kam und nicht mitmachte, der hatte sich ja damit selber als Staatsfeind entlarvt und war natürlich als Heringshändler nicht mehr tragbar. Es ging dem Staat beim Kaiserkult um Politik und nicht um Religion. Denn dass der Kaiser ein Gott ist, das glaubten doch im Ernst nicht mal die Staatsfunktionäre, die das den Leuten Jahr um Jahr eintrichtern mussten. Die sahen doch schließlich auch, dass alle paar Jahre die Köpfe auf den Altären und die Namen des Gottes umgeändert werden mussten. Je nachdem, welcher Kaiser eben gerade an der Macht war. Die sahen doch auch, dass diese Kaisergötter dauernd eines natürlichen, oder wie das in den Kreisen damals ziemlich üblich war, eines unnatürlichen Todes starben. Dass das keine unsterblichen Götter, sondern dass das sterbliche Menschen waren, das blieb doch niemandem verborgen. Also bei dieser Beweihräucherungsaktion, da ging es nicht um Religion, da ging es lediglich darum, die politische Loyalität der Staatsbürger zu überprüfen. Was der einzelne Bürger in seinem Herzen glaubte, das war doch vollkommen gleichgültig. Hauptsache, er bewies seine Staatstreue, indem er den Satz spricht, der Kaiser ist Gott. Man brauchte diese Formel, es ist ja weiter nichts als eine Formel gewesen, die brauchte man nur zu murmeln. Ein paar Körnchen Weihrauch ins Feuer streuen und damit hat sich's schon erledigt. Schon hatte man seine Bescheinigung, schon konnte man wieder ein Jahr existieren und im Übrigen in seinem Herzen anbeten, wen man wollte. Das machten alle so. Das mussten alle so machen. Das war Vorschrift, das war Staatsgesetz. Da machte sich keiner einen Kopf drüber. Das war eben so. Es ging nicht anders. Und außerdem, was ist denn schon dabei? Es weiß doch jeder, dass es weiter nichts ist als Theater. Vom Staat angeordnete Heuchelei. Brutaler Zwang, kann man nichts dagegen machen. Also gut, wenn ihr unbedingt wollt, damit ich meine Ruhe habe, damit ich meinen Posten behalte. Jedes Jahr einmal, der Kaiser ist Gott. Das ist der Satz, das Sätzchen, das lächerliche kleine Sätzchen, dass jeder römische Bürger sprechen sollte, bei Verlust seiner bürgerlichen Ehrenrechte, und dass kein Christ über die Lippen bringen konnte, bei Verlust seiner ewigen Seligkeit. Ein Christ kann keinen Menschen, auch wenn es der Kaiser ist, als Gott bezeichnen. Weil Jesus Christus alleine Gott ist. Wenn der römische Staat von den Christen verlangt hätte, ein Bekenntnis zum Kaiser, zum römischen Staat, ein Treuebekenntnis, warum nicht? Ist ja nichts dagegen einzuwenden. Aber ein Bekenntnis zum Kaiser als Gott, das konnten die Christen nicht leisten. Das ging nicht. Weil es die Bibel verbietet. Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, und gebt Gott, was Gott ist. Und das heißt, der Kaiser, der Staat, der kriegt die Steuern, und Gott, der kriegt mein Herz. Dem Staat die Abgabe und Gott die Hingabe. Christen sind loyale Staatsbürger, aber wenn von ihnen verlangt wird vom Staat, dass sie das erste Gebot übertreten, da ist Schluss. Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses Gebot, das kannten die Christen von Smyrna. Und die haben sich kompromisslos geweigert, bei dem Staatskult, dem Kaiserkult mitzumachen. Damit waren sie wirtschaftlich erledigt, gesellschaftlich geächtet, politisch verdächtig, als Staatsfeinde abgestempelt. Und das in einer Stadt wie Smyrna, die sich im Kaiserkult noch überschlug. Die gehörte zu den eifrigsten Verfechtern des Kaiserkultes. Die hatten schon 200 Jahre vorher, hatten die schon als erste Stadt der Welt einen Tempel für die römische Göttin aufgestellt. Und im Jahr 26, da stand Smyrna mit 6 anderen Städten Kleinasiens in einem Wettbewerb. Die machten damals auch schon so Wettbewerbe untereinander bei den Städten. Und zwar ging es bei dem Wettbewerb um das Recht der Gottheit Tiberius, so hieß damals gerade der Kaiser, der damals gerade dran war, diesem Gott einen Tempel zu bauen. Und diesen Wettbewerb hat Smyrna gewonnen. Diese Stadt, das war ein enthusiastischer Mittelpunkt des Kaiserkultes. Dort waren sie fanatisch. Und ausgerechnet in dieser Stadt, da leben Christen. Und die machen das nicht mit. Die können es nicht mitmachen. Nicht, weil sie Staatsfeinde sein wollen, sondern weil sie ihrem Herrn Jesus treu sein wollen. Ihr könnt euch vorstellen, dass jeder, der in Smyrna Christ war, sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Leute, das waren Helden, die in Smyrna als Christen lebten. Und diesen Menschen, die ihr Leben für Jesus riskierten, denen sagt Jesus hier, sei getreu bis an den Tod. Haltet durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch als Siegeszeichen ewiges Leben schenken. 60 Jahre später, da lebt in dieser Stadt ein Bischof, der heißt Polycarp. Der wird eines Tages verhaftet und wird gezwungen, den Kaiser anzubeten. Und noch der Polizeibüttel, der ihn hinführt bei der Verhaftung, der redet auf ihn ein, versucht ihn zu überzeugen und sagt, ist da weiter nichts dabei? Was ist denn weiter dabei, wenn du das Sätzchen sagst und ein paar Weihrauchkörner opferst, wenn du dadurch dem Tod entgehst? Aber der Polycarp, der Bischof, der bleibt standhaft. Er wird vor die Wahl gestellt, entweder Jesus zu verfluchen und dem Kaiser zu opfern oder zu sterben. Und darauf gibt der Bischof die unsterbliche Antwort, 86 Jahre habe ich ihm gedient, in denen er mir nie etwas Böses zugefügt hätte. Wie kann ich den König, der mich errettet hat, verfluchen? Daraufhin wird ihm angedroht, dass er bei lebendigem Leibe verbrannt werden soll. Der Polycarp erwidert, du drohst mir mit einem Feuer, das rasch erlischt, weil du das Feuer nicht kennst, das die Gottlosen beim jüngsten Gericht erwartet und sie auf ewig bestraft. Und der alte Mann mit 86 Jahren stirbt in den Flammen mit einem Gebet auf den Lippen. Dieser Mann hatte den Brief an die Gemeinde von Smyrna gelesen. Damals, da war er so jung, wie ihr jetzt seid. Da hat er genau wie ihr jetzt in der Gemeindeversammlung gesessen, als dieser Brief vorgelesen wurde und hat ihn gehört und hat Jesus sein Leben gegeben. Und die guten Erfahrungen, die er ein langes Leben lang mit Jesus gemacht hat, die konnte ihm kein Folterknecht wieder ausbrennen. Er blieb seinem Herrn treu bis an seinen Tod. So wie hunderttausende Märtyrer, die man auf die grausamste Weise zu Tode gequält hat. Treu bis zum Tod heißt nicht in jedem Falle Märtyrertod, sondern heißt einfach, dass du deinem Herrn die Treue hältst, egal was passiert, egal was sie mit dir machen, egal wie du mal stirbst. Und weil der Polycarp bis zuletzt Jesus die Treue gehalten hat, deswegen kann er auch das für sich beanspruchen, was nun Jesus hier sagt. Er sagt, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vom zweiten Tode. Sterben müssen wir alle, die Mächtigen und die armen Schlucker, die Nichtchristen und die Christen. Eines Tages stirbt jeder, du auch. Das ist der erste Tod. Und wenn du jetzt sagst, was heißt hier der erste Tod, was heißt der zweite Tod, jedenfalls sterbe ich und danach kommt nichts mehr, dann irrst du dich. Es kommt nach dem Tod das Gericht. Und dann kommt Jesus, der Erste und der Letzte. Und der wird das letzte Wort über dein Leben sprechen. Wenn du an den geglaubt hast und ihm die Treue gehalten hast bis zu deinem Ende, dann gibt er dir das ewige Leben. Wenn du nicht an ihn glaubst und ihm die Treue nicht gehalten hast bis an dein Ende, da bleibt für dich nur noch die Verdammnis übrig, die ewige Verdammnis. Das ist der zweite Tod. Und das ist das, wovor Jesus dich bewahren will. Und deswegen ruft er dich zu sich und lädt dich ein, auch heute Abend. Und sagt, komm, tritt auf meine Seite. Wenn du zu Jesus kommst, da kriegst du einen Frieden, von dem du vorher noch keine Ahnung hattest. Aber außer diesem Frieden kriegst du noch eine Menge Ärger. Jesus sagt nicht zu dir, die Mächte, die dich umgeben, die werden dir nichts antun. Im Gegenteil, Jesus sagt hier, sie werden dir etwas antun. Du wirst leiden müssen. Aber er sagt auch, habt keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang wird man euch verfolgen. Haltet durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch als Siegeszeichen ewiges Leben schenken. Wenn du mit Jesus gehst, dann musst du mit ihm leiden. Das sagt Jesus von vornherein, der spielt mit offenen Karten. Aber der Gewinn, der bei ihm drin ist, der ist größer als alles, was diese Welt an Freuden und an Leiden dir zu bieten hat. Es sind 3 Dinge, die Jesus seinen Nachfolgern versprochen hat. Er hat gesagt, ihr werdet bedrängt werden, ihr werdet frei sein von Angst und ihr werdet unsagbar glücklich sein. Glücklich seid ihr, wenn sie euch um der Gerechtigkeit willen verfolgen. Euch gehört das Reich Gottes.
Diese Welt mit allen ihren Herren muss vergehen. Hier kann auch der Größe nicht in Ewigkeit bestehen. Diese Welt mit allen ihren Herren muss vergehen. Aber unser Herr, der kommt. Von Ende kommt, singt Halleluja.